Werte Zuhörer, wir haben in diesem Podcast sehr oft über Spielegeschichten und Geschichten von Spielen geredet, aber noch nicht so oft über Geschichte in Spielen, also historische Spiele, tatsächliche Geschichte. Das ist natürlich ein Missstand, den ich sehr gerne beheben würde mit dieser Folge, über Geschichte in Spielen. Und weil ich selbst da tatsächlich eher hochinteressierter Laie bin, habe ich mir zwei Leute eingeladen, die da vielleicht noch ein wenig tiefsinniger drüber philosophieren können. Zum einen den geschätzten Steinwallen, dessen YouTube-Kanal sich gänzlich auf Geschichte, auf historische Spiele konzentriert. Hallo!
Ja, hallo Maurice. Vielen Dank.
Du warst schon einmal da, aber nur in einer Plus-Folge. Nun präsentieren wir dich quasi dem gesamten Volk. Und erstmals dabei ist der Live Walter, der historische Spiele entwickelt, nämlich bei Creative Assembly, den Total War-Machern. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Live, du bist laut deines LinkedIn-Profils Senior Designer. Das sagt jetzt irgendwie alles und gar nichts. Erzähl doch mal ein wenig, was du bei Creative Assembly so gemacht hast und machst.
Ja, Senior Designer bedeutet einfach Game Designer. Und ja, da arbeiten wir momentan an Total War Three Kingdoms, dem nächsten großen historischen Total War Teil. Und ja, Game Designer heißt letztendlich den Inhalt und das Thema, was man bearbeiten will im Spiel, in Spielmechaniken umzusetzen. Das heißt, man guckt sich dann an, okay, welche politischen Geschehnisse gab es jetzt und kann man daraus interessante Mechaniken machen? Wie sehen die Mechaniken aus? Und letztendlich ist natürlich die wichtigste Aufgabe, Spielspaß zu erzeugen.
Das würde ich doch auch sagen. An welchen Total Wars hast du bislang davor schon gearbeitet?
Ich bin relativ frisch dabei. Also ich bin vor 2 Jahren, ungefähr ein bisschen mehr als 2 Jahren, dazugestoßen, habe dann auch direkt an Three Kingdoms angefangen mitzuarbeiten. Hab ein bisschen mit Warhammer 2 zu tun gehabt, aber eigentlich die ganze Zeit Three Kingdoms.
Okay. Ja. Das heißt, wir können noch gar nicht so beurteilen, was du da so getrieben hast, weil es noch nicht erschienen ist. Das heißt, wir müssen in gespannter Erwartung verharren.
Ja.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal gleich mit dem Thema an. Und ich würde mal die ganz simple Frage in den Raum stellen. Warum eigentlich historische Spiele? Was ist so toll daran?
Das ist die Verbindung von zwei tollen Sachen, nämlich Spiele und Historie, würde ich mal sagen.
Also das ist eine sehr simple Antwort, weil ein bisschen hier der GameStar-Podcast ist dafür bekannt, tiefschürfende Einblicke zu liefern.
Ja, man muss ja erstmal anfangen.
Das stimmt.
Ja, erstmal die Basis schaffen.
Die Frage ist, was zuerst da war. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Biografischen an. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich seit meiner frühesten Kindheit für Geschichte interessiert habe und habe auch schon früh angefangen, irgendwie Geschichte so, also ich habe so historisch Atlanten gewälzt, das Römische Reich und wie waren die Feldzüge und habe dann relativ schnell aus mir selbst heraus mir überlegt, was könnte man da vielleicht für ein Brettspiel rausbauen und habe mir so Spielideen überlegt. Also der Versuch irgendwie das nachzuempfinden, nachzuvollziehen im Spiel, das ist ja überhaupt ein Kern des Spiels, dass man sich in eine andere Situation hinein versetzt und versucht sozusagen aus der Situation heraus zu agieren. Ja, das passt irgendwie gut zur Geschichte, weil man kann ja nicht in die Geschichte reisen, aber das ist so ein kleiner Weg einer Reise dorthin.
Stimmt.
Ich glaube, ich bin da auf jeden Fall so die Klischee-Geschichte fast schon, würde ich sagen. Das kann mich erinnern, als junger Jugendlicher wollte immer mein Großvater mich für Geschichte begeistern und war so ein bisschen zäh, würde ich sagen, am Anfang. Dann kam Age of Empires. Genau wie du vorhin erwähnt hast, Maurice. Dann kam Age of Empires und das hat dann wirklich dazu geführt, dass durch das Spielen die Geschichte plötzlich viel lebendiger wurde. Und dann fing ich an, plötzlich die Bücher zu wälzen. Ja? Also es war durch diese Games, später dann noch andere Sachen, Europa Universalis natürlich dann, diese Geschichten, wurde es plötzlich viel interessanter. Und dann wollte ich mehr lernen. Ich glaube, hoffentlich, würde ich sagen, geht es vielen Spielern genauso.
Ich habe mal ein Interview geführt mit dem Erfinder von Age of Empires, dem Bruce Shelley, der wäre begeistert, was du erzählst, weil der mir genau das auch erzählt hat, dass er, wie toll er es immer fand, als er von Eltern Briefe gekriegt hat, dass ihr gar nicht so geschichtsinteressierter Sohn oder ihr sowieso in der Schule schwächelnder Sohn auf einmal ständig in der Bibliothek ist, weil er Age of Empires entdeckt hat. Und ich bin eine Mischung aus euch beiden im Grunde. Ich hatte auch, war schon als kleiner Knabe so sehr hobbymäßig geschichtsinteressiert, also immer gern Ritterbücher gelesen und all das. Und in diesen formativen Jahren, da stieß dann auch sehr schnell Age of Empires dazu. Und das hat sich im Grunde bei mir also eben, wie Steinwallner sagte, die Verbindung zwischen Historie und Spielen, bei mir hat sich beides gegenseitig hochgeschaukelt. Durch die, das Geschichtsinteresse bin ich zu coolen Spielen gekommen, durch die coolen Spiele habe ich noch mehr Geschichtsinteresse entwickelt und dann auch unter anderem im Grundschulunterricht konnte ich immer, also im frühen Gymnasialunterricht, sage ich, konnte ich immer sehr groß punkten mit meinem Wissen aus Age of Empires, wie die ganzen Feldzüge und sowas damals, ja, Johanna von Orleo, weiß ich genau, was da passiert ist. Das war fantastisch. Und für mich war es auch immer noch, was für mich eine sehr große Stärke von historischen Spielen ist, ist die, ich sag mal, die Resonanz, dass sie ja etwas darstellen, was selbst wenn du kein Historiker bist, du sehr oft zumindest gut kennst, das sagt dir was, ne? Ritter, Mittelalter, Burgen und sowas, das löst sofort was in dir aus und ist gleichzeitig, also emotional sehr stark, hat aber auch einen sehr großen Vorteil dessen, dass es sofort nachvollziehbar ist. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein Medieval 2 spiele oder sowas, muss mir das Spiel nicht mehr groß erklären, was denn bitte ein Ritter auf dem Schlachtfeld macht. Ja, das weiß ich genau. Das ist die schwere Kavallerie, die episch reinreitet. Ja. Und auch bei Aufbauspielen zum Beispiel, wenn ich ein mittelalterliches Anno spiele und so, da weiß ich sofort, ja klar, Holzfäller, Baumstamm, Sägewerk, Planke, daraus baut man dann Häuser. Wenn ich die futuristischen Annos spiele, Moment, wie wird nochmal Bauxit hergestellt? Ja, keine Ahnung.
Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Also das kann man, glaube ich, noch so ausweiten. Die Geschichte liefert ja gewissermaßen die Lore mit, ne? Also wir kennen die Hintergrundgeschichte mal besser, mal schlechter, aber wir haben alle irgendwie ein Geschichtsbild über diverse Zeiten. Und das macht es natürlich erstmal einfacher, irgendwie in so eine Welt einzutauchen und auch ein Spiel zu dieser Welt machen, als wenn ich jetzt ein Fantasy-Universum entwickeln müsste. Das ist meistens schon da oder man muss es komplex aufbauen. Hier hat jeder erstmal ein Bild und da kann man anknüpfen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum es, wie ich finde, ziemlich viele Spiele gibt mit historischem Hintergrund.
Ja, ich glaube auch, der Buy-in für den Spieler ist auf jeden Fall ein bisschen leichter als jetzt in einem Fantasy-Universum, wo man dann natürlich dann erstmal verstehen muss, okay, das ist jetzt dieses Volk, wo dann irgendeine Lore dahinter steckt. Während bei historischen Titeln hat man dann natürlich sofort den Zugang. Und ich glaube, oftmals helfen dann die verschiedensten Medien auch, sich gegenseitig aufzuschaukeln. Also ich nehme das Beispiel mit Julius Caesar, wo, glaube ich, für viele unserer Generation ist Rex Harrison aus Cleopatra da so der Caesar, der dann leicht in die Spiele auch sozusagen mit reinwirkt.
Ja, das hat aber, glaube ich, gewisse Grenzen, weil historische Spieler und also Historienfreunde allgemein, die sind ja auch ein recht wählerischer Haufen manchmal. Recht viele haben so eine Periode, die sie interessiert und auch viele, wo sie sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Zum Beispiel, und da werde ich dir jetzt vielleicht ein wenig auf die Füße treten live, aber der asiatische Raum ist oft etwas, was bei uns eher mit Füßen getreten wird. Ich persönlich finde das immer sehr spannend, auch Fantasy-Szenarien mit asiatischem Einschlag, aber zum Beispiel Battle Realms war ein fantastisches Strategiespiel, hat sich überhaupt nicht verkauft. Jade Empire war mit das erfolgloseste BioWare-Spiel aller Zeiten, abgesehen mal vielleicht von den ganzen Sachen, die ganz am Anfang kamen, während zum Beispiel das Mittelalter, das merken wir auch bei uns auf GameStar.de, als wir Total War Thrones of Britannia angekündigt haben, da sind sie alle durch die Decke gegangen. Endlich wieder Mittelalterstrategie, fantastisch. Also diese Szenarien haben schon eine sehr unterschiedliche Strahlkraft.
Das stimmt natürlich, ja.
Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Lieblingsszenario?
Ich will vielleicht da nochmal anknüpfen, weil das auf einen wichtigen Punkt für mich führt, nämlich, was ist eigentlich so toll an Geschichte? nämlich, ich glaube, wir alle brauchen irgendwie ein Geschichtsbild, weil wir alle irgendwie gar nicht klarkommen würden, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen. Das heißt natürlich erstmal auf einer individuellen Ebene, man muss seine Familie, seine Vorfahren kennen, aber wir alle sind ja auch geprägt, nicht nur durch unser Erbgut, sondern durch unser Umfeld, unsere Gesellschaft und die ist wiederum, hat sich halt entwickelt und die ist so, weil die letzten 100.000, wie auch immer, Jahre so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Und das heißt, eigentlich können wir unser ganzes Umfeld nur verstehen, wenn wir die Geschichte kennen und verstehen. Und deshalb, glaube ich, gibt's da ja so ein ganz existenzielles Bedürfnis, sage ich jetzt mal, das ist vielen vielleicht nicht bewusst, sich damit irgendwie zu befassen oder zumindest das zu haben. Und ich glaube, dementsprechend sind Geschichten aus der Geschichte, die aus dem eigenen Kulturkreis stammen, tendenziell erstmal näher, weil das mit einem selbst irgendwo stärker verbunden ist und was zu tun hat. Das ist zumindest meine These.
Denke ich, kann ich durchaus zustimmen. Ich bin mir nicht sicher, es klingt so ein wenig Elfenbeinturmartig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielen Leuten relativ schnurz ist, von wegen, was ist hier vor 200 Jahren passiert, um mein Selbst zu kontextualisieren.
Mir doch scheißegal. Ja, das glaube ich, sie sind sich dessen nicht bewusst, aber sie haben das, jeder hat das. Jeder hat sozusagen Geschichtsbilder. Und stellt euch mal vor, eine Welt, in der ihr hineingeworfen werdet, und ihr wüsstet nicht, wie sie entstanden ist, wie ihr da hinkommt und so weiter. Das wäre eigentlich unlebbar oder so. Also das klingt vielleicht elfenturmmäßig, aber ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Bloß, dass wir uns das nicht bewusst machen.
Ich will dir auch nicht völlig widersprechen. Tatsächlich, ja, klar, deswegen hat man ja gerade, bevor man viele historische Kenntnisse hat, wurden ja auch oft dann mythologische
Erklärungen gefunden, völlig richtig.
Wo kommt denn die Erde her und sowas? Ja, das mit dem Urknall haben wir noch keine Ahnung. Also wird's halt irgendwie schon irgendwas mit Odin und Thor zu tun gehabt haben.
Genau. Oder die Heldensagen. Die Heldensagen ist nichts anderes im Prinzip, die alten, als irgendwie ein Versuch, die Geschichte seines Stammes oder sowas, der Vorfahren irgendwie zu erklären. Die Zeit der Völkerwanderung ist für uns die Zeit der Heldensagen hier in unserem Kulturkreis. Und das ist sozusagen die ersten Formen der Geschichtserzählung unserer Vorfahren gewesen.
Wahrscheinlich dann geht es ja natürlich auch ein bisschen um, sag ich mal, Werte kommunizieren durch diese Geschichten, wo dann wahrscheinlich auch, da geht das dann so eine bisschen persönlichere Ebene, wo dann Geschichten oder historische Geschichten eben oft mit unseren Werten resonieren oder mit Idealen vielleicht auch. Sieht man ja auch an historischen Filmen, die da natürlich dann immer ganz nahe Plots letztendlich haben. Da geht es um Liebe, um Verrat, ja, um große Emotionen. Und die sind ja natürlich auch unterschiedlich, je nach historischem Setting.
Insofern, ich will das jetzt auch nicht irgendwie so aufladen. Also ich glaube nicht, dass sozusagen Games jetzt bewusst gemacht werden oder so, um irgendwie dort solche Bedürfnisse zu stillen oder so. Aber ja, sie fügen sich einfach ein in einen großen kulturellen Zusammenhang. Filme, Geschichten, Romane, historische Romane, keine Ahnung. Also womit wir uns immerzu mit der Vergangenheit beschäftigen.
Jetzt habt ihr beide angesprochen, dass man aus Geschichte Dinge mitnehmen kann über die eigene Identität, über die eigene Vergangenheit, über Werte der gemeinsamen Gesellschaft. Glaubt ihr denn, wie viel kann man aus historischen Spielen lernen, Strich mitnehmen?
Ja, also ich glaube, für mich zumindest ist da das Nachleben natürlich von großer Bedeutung und dann eben bestimmte, wie soll man sagen, Herausforderungen nachzuspüren. Das mag jetzt irgendwelche militärischen Herausforderungen sein, aber vielleicht auch gesellschaftliche, moralische, ja, und dadurch dann vielleicht ein besseres Verständnis zu entwickeln von der Thematik.
Also ich glaube, bei vielen ist es in der Tat so, dass, also wenn wir jetzt mal auf so einer ganz banalen Ebene bleiben, wie ihr das beschrieben habt, man spielt irgendwie ein Spiel, plötzlich ist das interessant, was man da gespielt hat und man, keine Ahnung, schaut mal bei Wikipedia nach, was ist da eigentlich wirklich gewesen oder so. Also das erlebe ich ganz häufig, also das Thema, dem begegne ich relativ oft, dass das halt, Games sind ein Anlass für eigene Recherche über historische Themen. Insofern ist vielleicht das Spiel selbst häufig nicht das, was irgendwie Inhalte vermittelt oder teilweise vielleicht auch nur oder sehr einfache, sagen wir so, aber das ist häufig dann ein Anlass, sich tiefer mit Dingen zu beschäftigen.
Das stimmt. Das ist natürlich in erster Linie ein Appetitmacher, idealerweise, um daneben zu gucken, ah, okay, jetzt möchte ich mehr lernen. Do you want to know more?
Das heißt, ihr würdet also dann historischen Spielen aber erstmal relativ wenig eigenen Lehrwert bescheinigen, wenn ich das richtig sehe, sondern eben nur Lust machen auf mehr.
Ja, weiß ich nicht. Also sie haben, glaube ich, auch einen Eigenwert. Also das, glaube ich, differiert eher extrem, ne? Also da gibt's extreme Grauzonen oder die Skala ist sehr breit da. Aber ich glaube, vielleicht kann man, es hat ein amerikanischer Lehrer, der sich damit befasst hat, das mal systematisiert. Das fand ich ganz gut. Jeremiah McCall heißt er. Der versucht halt tatsächlich Spiele in den Unterricht irgendwie einzubinden. Und der sagt grundsätzlich erstmal, es gibt so zwei Typen von Spielen, die sich mit Geschichte befassen. Das sind Spiele, die versuchen über eine ja irgendwie geartete, realistische Darstellung zu zeigen, wie es war. Und es gibt Spiele, die versuchen eher auf so einer strukturellen oder konzeptionellen Ebene zu sagen, zu erklären, warum war irgendwas. Also sie erzählen eher so. Um das mal plastisch zu machen, ich sag mal, ein Assassin's Creed, die neuesten, die schaffen es auf fantastische Art und Weise, das alte Alexandria oder das alte Griechenland wieder auferstehen zu lassen, dass man da wirklich durchgeht, sich die alten Tempel anschaut, und sie sind ja auch, glaube ich, in dem Punkt ziemlich gut recherchiert. Das ist natürlich eine tolle Art, einfach einzutauchen, rein, ja, äußerlich sozusagen. Das kann man auf andere Art und Weise gar nicht machen. Und es ist wirklich faszinierend. Und ich glaube, das hat schon mal einen Eigenwert an sich. Oder auch Kingdom Come, einfach mal durchs Böhmen im Jahr 1403 zu gehen. Das ist toll. Also das kann man in keinem anderen Medium irgendwie so erreichen. Das ist sozusagen diese eine Form. Und dieses andere, dieses Erklären oder dieses Tell, dieses Konzeptionelle, das sind so Spiele vielleicht wie die Paradox Games oder Total War oder Civilization. Die bilden ja eigentlich nicht Geschichte ab, sondern das ist ja immer alternative Geschichte, was da am Ende passiert. Aber da geht es so um strukturelle Zusammenhänge. Ich sag mal, wenn ich bei Civilization eine Atombombe bauen will, da brauche ich erstmal die Technologie, die muss ich erforschen, dann brauche ich Uran, dann muss ich Uran haben. Wenn ich es nicht selber habe, muss ich einen Krieg drum führen oder das Handeln. Dann brauche ich Produktionsstätten dafür und dann muss ich mir überlegen, setze ich sie ein oder ist das eine Abschreckungswaffe? Das heißt, das hat eigentlich nicht mit konkret mit realer Historie zu tun, aber die Mechanismen, die dahinter stehen, die sind ja durchaus irgendwie angelehnt an reale Strukturen. Und das ist sozusagen, das sind so zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Arten von Spielen, von denen man ja Unterschiedliches mitnehmen kann, glaube ich.
Das würde ich dir zustimmen. Es ist ja auch, glaube ich, tatsächlich so, dass, gerade weil du es angesprochen hast mit Assassin's Creed, so die Sachen optisch nachbilden, Spiele sind halt, die konzentrieren sich natürlich auch viel von deinem, ich sag mal, was sagt man jetzt auf Deutsch gut, von deiner Gedankenkapazität, während du zum Beispiel ein Strategiespiel spielst, ist darauf gerichtet, auch die Strategiespielmechaniken zu begreifen. Das Spiel kann dir derweil nicht auch noch einen kompletten Vortrag wie ein 500-seitiges Geschichtsbuch halten, den du nebenher noch verinnerlichst. Aber du nimmst vielleicht auch allein schon nebenbei viele Sachen mit, die die Entwickler sehr aufwendig recherchiert haben, die du aber nur so eben in Vorbeigehen siehst, wie zum Beispiel der und der Panzer aussah zur Zeit des Ersten Weltkriegs oder sowas. Ist für dich einfach, du siehst den da halt und dann befehligst du ihn und dann fährt er weiter. Der Entwickler hat aber sehr genau nachgeschlagen, wie der aussah und bemüht, dass der historisch korrekt ist. Also ich glaube tatsächlich, da nimmt man vielleicht so im Nebenbei mehr mit, als man vielleicht manchmal denkt, weil man sich ja eigentlich nur auf die Spielmechanik eher konzentriert. Mhm. Unter anderem halt auch dann in Strategiespielen. Es ist halt wiederum nie eine 100% akkurate Nachbildung, weil Spielmechanik ja auch Spaß machen muss. Aber so grob, wie hat Kriegsführung hier im frühen Japan, im feudalen Japan funktioniert? Wie hat sie sich verändert, als Schießpulver dazukam, als der Westen dazukam? Das hat man dann in Shogun 2 und dann der Erweiterung Fall of the Samurai so ein wenig gesehen. Das hat eben nicht exakt die Geschichte nacherzählt, aber wie du sagst, eben schon so Zusammenhänge mit reingebracht.
So, auf jeden Fall ein guter Punkt, weil, sag mal, als Designer, gerade bei Strategiespielen, hat man natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, es soll ja dann auch nicht zu trocken sein. Diese Immersion von, ja, ich laufe jetzt durch den Tempel in Assassin's Creed und nehme das so mit allen Sinnen wahr, die Welt. Also, sie wird wirklich lebendig. Das ist natürlich ein starker Kontrast zu einem, sag mal, jetzt knotztrockenen Strategiespiel, wo es dann nur um Zahlen geht, wo dann plötzlich, wo ich glaube, für viele Leute ist das so eine Hemmschwelle. Es ist halt eben nicht sehr lebendig. Und da ist dann gerade bei Strategiespielen, bei historischen Strategiespielen, glaube ich, wichtig, dass man da versucht, so ein bisschen zumindest den Immersion-Aspekt doch auch reinzubringen.
Ja, mich würde mal interessieren, live, wo du jetzt hier bei bist und mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wie ist denn das, du hattest vorhin gesagt, von der historischen Ereignissen heraus irgendwie Game-Mechaniken entwickeln. Heißt das, wenn ihr jetzt an Three Kingdoms arbeitet, ihr beschäftigt euch also intensiv mit dieser chinesischen Geschichte, mit dem Teil, versucht dort so ein bisschen Strukturen zu analysieren und überlegt dann, wie man das in eine Game-Mechanik umsetzen kann? Oder wie kann ich mir das eigentlich konkret vorstellen?
Ja, es geht eigentlich letztendlich immer darum, man liest sich, sag ich mal, sehr stark in die Materie ein, beschäftigt sich sehr stark damit und dann merkt man natürlich sehr schnell, okay, was war jetzt hier wirklich entscheidend? Für Three Kingdoms war natürlich großer Aspekt die Romance of the Three Kingdoms, die romantisierte Geschichte, wo uns ganz schnell klar war, okay, wir können jetzt nicht der historische Inhalt ohne den romantisierten Anteil, das kann man so nicht erzählen. Das war also dann ganz klar, dass diese Beziehung zwischen den Charakteren, dass das sehr wichtig ist. Oder dann zu der Zeit der Han-Dynastie war, sag ich mal, Bevölkerungswachstum, Bevölkerungsmigration war sehr wichtig. Und dann merkt man schnell, okay, ja, das sind jetzt die entscheidenden Themen, die wir sozusagen vermitteln wollen. Und ja, dann geht es darum, okay, wie kann man jetzt interessante Mechaniken daraus machen? Für eine Franchise ist dann natürlich auch immer so, kommt dann natürlich ganz klar dazu, okay, was sind wir? Was für ein Game ist Total War? Hm. Das heißt, das bestimmt dann natürlich ein bisschen mit. Ja, und das ist natürlich immer super spannend, da dann zu gucken, okay, keine Ahnung, Han-Dynastie, ganz viele Ministerien und politische Ämter und natürlich, ja, wie kann das jetzt ein Spiel auf seinen Weg finden?
Three Kingdoms ist für mich tatsächlich auch ein gutes Beispiel wieder für ein Spiel, das schon bevor seinem Erscheinen mich wieder neugierig gemacht hat, weil ich habe kaum Ahnung von dieser Zeitperiode, wie denke ich im Westen viele nicht, es sei denn, sie haben viel Dynasty Warriors gespielt, aber ich habe dann richtig Lust bekommen, diese Romance of the Three Kingdoms zu lesen. Auch nämlich unglaublich schwer damit tue, gute Übersetzungen zu finden. Da gibt es relativ wenige, noch weniger, die es als E-Books tatsächlich gibt, als moderne.
Aber das wollte ich vorhin noch kurz einwerfen, auch weil wir vorhin, nochmal kurz um zurückzukehren, weil wir vorhin drüber sprachen, dass ja meistens die Games handeln dann von, sag ich mal, den populären historischen Zeiten oder Themen. Aber oft ist ja auch so, dass man ein Spiel entdeckt über eine Zeit, die einen jetzt so gar nicht interessiert. Und dann plötzlich, weil das Spiel es gut schafft, das rüberzubringen, für mich persönlich ein Beispiel, napoleonisches Zeitalter, das hatte mich lange Zeit jetzt nicht so wirklich interessiert. Und dann hatte ich ein paar Spiele dazu entdeckt und dann plötzlich, ah, okay, cool, ist ja, oh, das ist ja interessant, das ist ja spannend. Und dann plötzlich kommt so dieses Interesse auf.
Mhm. Das stimmt. Das geht mir so bei den Globalstrategiespielen, wenn zum Beispiel Europa Universalis oder so, wenn man nicht immer nur Europa mal spielen will dann plötzlich in einer anderen Weltgegend mal anfängt und wenn man dann, ich recherchiere dann gern parallel auch für meinen Kanal die Let's Plays und also da, ich hab Geschichte studiert, aber das ist ja alles sehr eurozentristisch, was man da macht und wie faszinierend und anders und unterschiedlich und teilweise doch wieder ähnlich das ist schon toll. Also so geht's mir dann auch bei Spielen, dass ich tatsächlich auch selbst immer wieder animiert werde zu recherchieren.
Stimmt, das ist auch gerade eine coole Sache, finde ich, an Globalstrategiespielen, dass sie per Definition dir diese Option bieten müssen, sonst wären sie keine Globalstrategiespiele in dem Sinne, dass du ein bisschen mehr hast als nur die eine Region, die du eben in deinem eurozentristischen Studium vielleicht gelernt hast. Auch in Total War ist ja oft so, dass natürlich ist dann Rom oft im Zentrum und so, aber du kannst auch irgendwie ganz woanders hingehen, auf einmal die Parther spielen und keine Ahnung, wer die sind, aber die haben coole gepanzerte Reiter. was waren das dann für ein Volk? Mir ging's, bei Age of Empires ging mir das so mit Byzanz. Man muss zum Kontext sagen, ich habe Age of Empires gespielt, da war ich irgendwie, also Age of Empires 2, da war ich 10 oder sowas. Ich wusste nicht mal, was Byzanz war. Und was ich übrigens faszinierend finde, dass du das in der Schule auch nicht lernst, dass tatsächlich Rom noch 1000 Jahre weiter bestanden hat als dieses andere Reich. Aber sie hatten halt die coolste Einheit im Spiel, nämlich das Kataphrakt. Und dann, na Moment, was waren denn, wo kommt das denn her? Das ist ja voll cool. Und warum haben die solche Reiter, aber irgendwie dann doch so östliche Gebäude? Das ist ja orientalische, das ist ja total komisch. Und so war dann die Neugier des 10-jährigen Maurice sehr entfacht. Also das können Spiele, denke ich, sehr gut. Was du jetzt vorher gesagt hast, live, fand ich aber interessant, dass ihr euch halt damit befasst habt, mit den Three Kingdoms, und dann entschieden habt, okay, wir können nicht nur bei reiner Geschichte bleiben. Ja. Wir brauchen die romantisierte Version. Das heißt, ihr habt da bewusst eine Entscheidung gegen pure historische Genauigkeit getroffen.
Ja, da kommt natürlich dann auch wieder dazu, dass was, sag ich mal, das Bild der Franchise an sich ist und wir sagen ja für uns immer, okay, wir sind authentisch, nicht unbedingt akkurat. Ja, wir wollen sozusagen ein lebendiges Bild schaffen von der Welt, spannende Geschichten erzählen, ohne uns jetzt zu sehr zu versteifen. Und gerade bei dem Thema Three Kingdoms ist halt einfach dadurch, dass zumindest im asiatischen Raum das Thema noch so lebendig ist, dass es wäre total unfassbar für einen Chinesen zum Beispiel jetzt Guan Yu nicht als quasi gotthaften Krieger zu sehen. Ja? Und diese Perspektive, die wollten wir da auf jeden Fall reinbringen, einfach um natürlich auch einen modernen Blick auf das Geschichtliche zu ermöglichen. Ich glaube, habe auch so ein bisschen im Vorfeld von dem Gespräch jetzt hier ein bisschen drüber nachgedacht, wie das auch in anderen Bereichen der Kunst ist ja durchaus oft so, wenn man jetzt ein Gemälde vom letzten Abendmahl zum Beispiel ansieht, in den verschiedenen Epochen wird das ja durchaus dann nochmal anders interpretiert. Ja? Und genauso ist natürlich auch Spiele als Medium, irgendwo auch künstlerisches Medium, muss natürlich dann auch immer so den Zeitgeist oder bietet sich die Chance, den Zeitgeist ein bisschen mit reinzubringen.
Das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil wir dahin kommen, dass Spiele, auch wenn sie einen historischen Hintergrund haben, ja immer noch oder immer fiktionale Werke sind. Ne? Und gerade es gibt häufig so eine Diskussion, wie authentisch ist denn das? Das war alles gar nicht so. Und da vermischen sich so ein bisschen die Ebenen. Ne? Also wenn man, das ist aber auch eine Erwartungshaltung. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einen Historienfilm gehe, erwarte ich dann eine möglichst maximal authentische Darstellung des Geschehens. Ja, irgendwie schon, aber also ich erwarte da nicht Absurditäten oder so, aber dennoch bin ich mir immer bewusst, das ist natürlich irgendwie halt ein Hollywood-Film oder was weiß ich, also irgendwo eine fiktionale Umformung am Ende, ist das die künstlerische Freiheit. Und so ist das bei Games auch und gerade, glaube ich, im Gaming-Bereich gibt es halt viele so Hardcore, sag ich mal, History-Freunde, die da jeden Fehler dann aufspießen und dann diese Diskussion losgehen. Aber die vergessen dann diese Ebene. Das Problem dabei ist, wenn junge Menschen vielleicht, sag ich mal, ihr Geschichtsbild vor allem aus solchen Games ziehen, ohne irgendwie dem was entgegensetzen zu können oder ohne irgendwie zu erkennen, das ist jetzt eben halt eigentlich ein fiktionales Werk, das darf ich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Das finde ich ein ganz schwieriger Punkt. Also ich sag mal, unser Eins kann das vielleicht, aber kann das jeder? Das weiß ich nicht.
Das ist eine gute Frage. Also ich fand, was auch Live vorher schon angesprochen hat, fand ich sehr interessant, dass in China die Leute, für die würde sich das Three Kingdoms weniger authentisch anfühlen, wenn es authentischer wäre. Will sagen, wenn es nicht mit der Romance übereinstimmt, wenn die Typen da normale Leute wie in echt gewesen wären, statt eben die Götter, als die sie jeder kennt. Ich glaube, das gibt's in einigen Bereichen. Ich habe da mal der Chefdesigner von Magic the Gathering, von dem Sammelkartenspiel, hat auch mal darüber geredet, dass sie haben ein Set über Japan, über japanische Mythologie gemacht und haben da sehr viel recherchiert anscheinend, wie so Kami und Geister in Japan und so funktionieren, und haben dann gemerkt, das Set spricht kaum jemanden an, weil damit kennt sich niemand aus, die Leute erwarten einfach viel mehr Ninja und Samurai und sowas. Und das hätte sich dann für sie aber mehr nach Japan angefühlt. Egal wie authentisch, wie viele Ninjas es jetzt wirklich gab, es gibt diese Erwartung aus Popkultur oder sonst woher, dass es resoniert. Und das tut es dann nicht, wenn es die Sachen nicht hat, die du popkulturell vielleicht glaubst, dass in dieser historischen Zeitperiode gewesen sind. Selbst wenn die gar nicht so prominent waren oder anders, als du denkst.
Ja, und da ist die Frage, an welcher Stelle wird es irgendwie problematisch? Ich sag mal, um jetzt mal gleich sozusagen in die krasseste Zeit zu gehen, ich glaube, die meisten historischen Games spielen im Zweiten Weltkrieg, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist, wenn man jetzt mal wirklich alles mit reinnimmt, Strategiespiele, Shooter, keine Ahnung, also der Zweite Weltkrieg ist, glaube ich, das populärste Thema in historischen Spielen, so.
Ich denke, kann man sagen.
Jetzt ist halt die Frage, ne? Also wenn sozusagen dort einfach, also was ist zuerst da? Das Geschichtsbild der Leute, das einfach dann nur bestätigt wird durch die Spiele? Oder vermitteln die Spiele dann auch das Geschichtsbild, was sich dann verfestigt, ne? Also wenn halt, natürlich kommt in Spielen nicht der Holocaust vor. Wie soll man, also, ja, wie soll man den einbauen? Das wäre schrecklich und so weiter. Aber tausend Spiele über den Zweiten Weltkrieg zu haben, wo der Holocaust nicht vorkommt, ist auch irgendwie merkwürdig, weil ich meinte, das ist ein wesentlicher Teil dieser ganzen Geschichte und von mir aus auch der deutschen Kriegsführung, was weiß ich. Also das heißt, das ist ein ganz, ich finde es, ich habe da auch keine Lösung für, aber ja, ich frage mich, wie man damit umgeht.
Da hast du jetzt auf jeden Fall direkt das schwerste Thema ausgegraben.
Ja, man muss immer an den Extremen
diskutieren. Keine Vorsicht.
Es ist unglaublich Interessant.
Nur ein Sith kennt nichts als Extreme.
Gerade, ja, also ich habe mich da auch ein bisschen mit Kollegen drüber unterhalten, gerade über dieses Problem, weil das natürlich für uns Deutsche auch, glaube ich, immer sehr ja, sich nah anfühlt. Und habe dann einen interessanten, ja, interessante gegenüberstellende Meinungen gefunden. Nämlich einmal die Meinung, das Thema Holocaust oder vielleicht auch Sklaverei im imperialen Zeitalter sind so brisant und betrifft auch so viele Leute, dass man aus Respekt vor dem Material es nicht thematisieren sollte. Während ich dann natürlich auch ganz schnell immer der Überzeugung bin, gerade aus Respekt vor den ja, Überlebenden zum Beispiel oder Hinterbliebenen, das nicht zu thematisieren und so zu tun, als wäre es nicht da, fühlt sich dann auch wieder sehr schwierig für mich an. Und das ist auf jeden Fall, und diese zwei verschiedenen Meinungen, die auf jeden Fall, glaube ich, valide sind, in einem gewissen Punkt, das zeigt schon, wie schwierig diese Fragestellung ist, glaube ich.
Die ist verdammt schwierig, ja. Ich habe da zwei Meinungen dazu, die nicht miteinander harmonieren. Das heißt, ich bin bei beiden der Meinung, dass sie richtig sind. Deswegen kann ich das auch schwer mit mir vereinbaren. Ich finde, einerseits würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Spiele sich häufiger trauen würden, schwere Themen zu thematisieren. Weil, also gerade auch aus dem, wir sind ja alle bestimmt der Meinung, so oft zumindest, dass Spiele genauso zum Beispiel als Kunst anerkannt werden sollten, wie es Filme oft sind. In Deutschland zum Beispiel war es ja lange Zeit so und ist auch immer noch so, auch wenn es langsam sich löst, dass Filme den Zweiten Weltkrieg brisanter darstellen durften als Spiele, ja. Weil zum Beispiel Hakenkreuze in Filmen sind Kunst, in Spielen nicht. Und ich war immer der Meinung, das ist Quatsch, Spiele können doch genauso Kunst sein. Und aus dem Bereich bin ich der Meinung, dann sollten es die Spiele aber vielleicht auch mal beweisen. Und wo ist denn das Schindlers Liste oder sowas der Gaming, des Gaming-Bereichs, ne? Also wo sind denn die Spiele? Es gibt ein paar, sie sind oft eher nischig, die solche Themen behandeln und damit vielleicht auch, also wie du auch vorher sagtest, den Leuten vielleicht ein Geschichtsbild näher bringen, die Leute zum Nachdenken anregen. Ich sag nicht den Leuten predigen oder sowas, aber halt auch die Möglichkeiten des Spiels, eine Sache direkt erfahrbar zu machen, was wir ja schon hatten. Ich meine, klar, das sind schreckliche Dinge, die man da direkt erfahrbar machen würde, aber das hat ja, kann ja auch einen sehr hohen Wert haben. Und das Gleiche gilt für mich übrigens auch nicht nur jetzt für historische Sachen, sondern auch für aktuelle Problematiken. Auch da, finde ich, könnten viel häufiger Spiele sagen ja sehr oft auch immer so, na, Politik und sowas. Wir machen zwar schon Far Cry im religiös zerrissenen Amerika und sowas, aber so absurd, dass es nichts mehr zu sagen hat. Das ist die eine Sache. Ich bin auf der anderen Seite aber auch genauso der Meinung, dass Spiele das Recht haben und haben müssen, auch einfach mal nur Spiele zu sein. Also einfach auch mal nur gute Unterhaltung zu sein, wie es ja umgekehrt genauso Filme auch haben. Es hat ja im Grunde jede Geschichtsperiode ihre dunklen Seiten. Der Zweite Weltkrieg ist selbstverständlich eine der dunkelsten, deswegen reden wir auch so viel über ihn gerade. Aber ich nehme ein anderes Beispiel, ein Spiel, das eigentlich jeder liebt, nämlich Age of Empires 2, haben wir schon drüber geredet. Auch das klammert ja einiges aus, einige der dunkleren Seiten des Mittelalters. Wenn du dort mit deinen Soldaten ein gegnerisches Dorfzentrum einreist, thematisiert das Spiel überhaupt nicht, was für ein Horror in Wirklichkeit es war im Mittelalter, wenn gegnerische Soldaten dein Dorf geplündert haben, dass diese Soldaten vermutlich Vergewaltigungen begangen hätten, dass die Männer vielleicht in die Sklaverei geschleppt worden wären oder einfach massakriert, und dass in solchen Dörfern natürlich auch Kinder gelebt haben. All das wird im Spiel überhaupt nicht dargestellt. Es gibt immer noch Blutvergießen, Gewalt natürlich, aber es wird schon deutlich zurückgefahren, verglichen mit dem, wie es wohl in echt gewesen wäre. Und ich finde aber in dem Fall, das ist auch okay. Ich würde mir eigentlich nicht wollen, würde mir nicht wünschen, dass in Age of Empires mir ständig, sag ich mal, das ist jetzt sehr primitiv ausgedrückt, die Laune verhagelt, indem es mir ständig die Brutalität des Krieges in allem Detail vor Augen hält. Weil das will's ja auch gar nicht. Das hat auch der Bruce Shelley mehrfach gesagt. Sie wollten bewusst ein einladendes Geschichtsbild zeichnen, gerade weil sie sich auch ein bisschen erhofft haben, dass die Leute dann danach geschichtliches Interesse gewinnen und dann mehr nachforschen, was ja auch ein positiver Effekt ist. Lange Rede, wenig Sinn tatsächlich, weil ich habe das auch für mich diesen Konflikt nicht lösen können.
In der Tat, und der geht für jedes Zeitalter, ne? Also das ist halt nur sehr nah für uns, dieses Thema Zweiter Weltkrieg, aber du kannst halt diese ganze Diskussion mit dem Kolonialismus, was jetzt mit Anno vielleicht auch diskutiert wird, oder Mittelalterthemen, Genghis Khan, das war ja auch ein Völkerschlechter, selbst die Römer oder so, je weiter das nach hinten rückt, umso gelassener sehen wir das Ganze, ne?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der gut zu dem passt, was du anfangs sagtest, Scheinwallen, dass aus irgendeinem komischen Grund ist natürlich alles, was weiter zurückliegt, fühlt sich immer nicht ganz so nah an. Wahrscheinlich, weil durch die vielen, vielen Einflüsse, die wir tagtäglich haben, einfach zum Beispiel Holocaust sich viel näher anfühlt als in Total War Rome, wenn du eine Stadt einnimmst und dann Exterminate drückst. Ja, es ist...
Ja, dann drückst du noch auf, wie viele Sklaven nimmst du mit, ne? ist auch so eine kleine Statistik. genau. Das finde ich tatsächlich, ja. Das finde ich auch nochmal interessant. Also allgemein sind ja oft Strategiespiele, und ich finde, das kann man ihnen auch schon irgendwie, ich meine, auch wieder, ich bin mir nicht sicher, aber ein bisschen vorwerfen kann man es ihnen schon, dass sie schon teilweise sehr gräuliche Sachen sehr trocken darstellen. Auch so, du hast ja vorher dein erstes Beispiel bei Civilization, ne? Ja, das bringt mir halt bei, wie es funktioniert, wenn ich eine Atombombe bauen würde. Ja, dann muss ich da, oh, da brauche ich ja noch das Uran. Ja, dann muss ich ja meinen Nachbarn noch auslöschen, um sein Uran zu kriegen. Ja, da habe ich jetzt vollgeschichtliche Zusammenhänge begriffen. Ja, aber du hast unsägliche Verbrechen begangen. In dieser putzigen
Comic. Ich muss sie ja nicht einsetzen. Ja, genau. Das finde ich an Civilization ganz gut. Also das ist immer noch, das ist auch mit Nachteilen verbunden. Stimmt. Also wenn das Spiel das auch, das ist der Punkt, glaube ich. Also ich glaube gerade Strategiespiele, die müssen, wenn sie Sandbox sind, dann dürfen sie nicht den moralischen Zeigefinger erheben. Da muss tatsächlich alles, ich sag mal fast alles möglich sein. Du musst auch ganz böse sein dürfen, aber das Spiel muss dir irgendwie ein Feedback geben oder die anderen, die Nichtspieler-Charaktere, die anderen Länder, die müssen irgendwie ein Feedback geben. Dann finde ich, funktioniert es. Dann kann es funktionieren. Es muss halt dann auch wirklich böse sein und von den anderen böse angesehen werden.
Das stimmt.
Aber ich habe noch mal eine Frage live an dich, an jetzt konkret als Spielentwickler. Gibt es sozusagen bei euch irgendwie einen Punkt, wo ihr sagt, da ist die Grenze erreicht, das machen wir nicht? Also ich sag mal, auf den Knopf drücken und die Stadt auslöschen scheint okay zu sein. Also wo ist die Grenze? Gibt's eine?
Ja, ich glaube, das kommt natürlich immer auf den historischen Kontext auch an. Zum Beispiel in Total War Empire, was vor ein paar Jahren rauskam, wurde ja Sklaverei nicht wirklich thematisiert. Es wurde, sag mal, ganz subtil kommuniziert. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber es ist natürlich eine Lösung, wo dann gerade Spieleentwickler gehen dann, glaube ich, oft die Schiene ein, von wegen, okay, wir wollen dieses und jenes Thema zum Hauptpunkt machen. Sei es jetzt militärisch, ist es ein Spiel über militärische Herausforderungen zum Beispiel. Aber natürlich kommt immer ganz schnell der Punkt, dass man das eben nicht so klar trennen kann. Mhm. Imperiale Expansionspolitik war natürlich militärische Herausforderung. Aber Sklaverei war natürlich ganz klar eine Folge davon. Genauso, wenn ich ein Strategiespiel über den Zweiten Weltkrieg mache, Russland-Feldzug, kann man eigentlich die militärische Herausforderung nicht von der, der Vernichtungspolitik trennen. Ja? Und das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und da, ich glaube, sobald wir dann zu diesen Themen dann auch kommen in der Total War Serie, wird das eine ganz schöne Herausforderung, da den richtigen Ton zu treffen.
Hast du gerade einfach so nebenbei ein Zweiter Weltkriegs Total War confirmed ja, live? Genau. Darf ich das gleich als News? Sehr gut zu wissen, ja, sehr gut ist, zu wissen. Red nein, weiter, nein, nein, trink noch einen Schluck rein, Bier.
Rein hypothetisch natürlich. Aber es ist, glaube ich, muss ich schon sagen, für mich als Spielentwickler ist das, glaube ich, so der, wie soll man sagen, als deutscher Spielentwickler ist das für mich die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann. Ein Spiel über die militärischen Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs zu machen, ohne dann einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Was sich, glaube ich, mit meiner persönlichen Moral nicht unbedingt vereinbaren lässt. Es gibt ja da ein paar coole Ansätze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Decisive Campaigns.
Das sagt mir
Gibt
nichts, nein.
so eine Serie über das Unternehmen Fall Blau und dann auch Barbarossa komplett, wo es ist ganz klar ein militärisches Spiel, quasi Panzergeneral auf Grand Strategy Level. Aber es gibt da eben so eine politische Ebene, wo man sich über bestimmte Befehle der Führung und von Hitler dann hinwegsetzen kann und dann hat das gewisse Auswirkungen.
Ah.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
Das finde ich auch.
Aber ja, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Steinmann, ich glaube, letztendlich geht es uns schon darum, Unterhaltung zu schaffen. Das heißt, ich glaube, der, sag mal, Bildungsaspekt ist für uns schon sehr wichtig, aber in erster Linie ist Total War Unterhaltung. Leute sollen ja eine schöne Zeit dabei haben und sicherlich werden wir nie jetzt Gräueltaten zelebrieren oder die groß zur, sag ich mal, Spielmechanik machen. Aber ja, schwierige Themen thematisieren ist, glaube ich, schon wichtig.
Ich finde tatsächlich, also es ist wieder, wie gesagt, also zwei Herzen in der Brust. Spiele, wie du sagst, wenn sie Unterhaltung sein wollen, primär, dürfen sie das? Ich meine, ich wäre ja nicht hier und würde den GameStar-Podcast machen, wenn ich nicht Spiele als Unterhaltung verdammt geil fände. Aber ich finde, ein wenig müssen sich dann auch tatsächlich Spiele schon vorwerfen lassen, dass sie sich's ein bisschen einfach machen, indem sie sich halt so der coolen Aspekte und der Vorteile eines historischen Szenarios bedienen, also seiner Strahlkraft zum Beispiel, die ganzen Historien-Nerds, sage ich mal, das meine ich nicht abwerten, ich bin selbst ja einer, ansprechen, die den Zweiten Weltkrieg interessant und faszinierend finden oder die das Mittelalter faszinierend finden und gleichzeitig sich aber nicht den Trubel aufhalsen wollen, auch mit den negativen Konsequenzen damit klarzukommen, was ich nachvollziehen kann, weil es wirklich eben so ein regelrechtes Nagelbrett ist, auf das man sich ja da legen würde. Aber gleichermaßen ist dann doch ein bisschen dann schon die Frage, also wie oft kannst du den Zweiten Weltkrieg gerade, weil eben Steinwallen vorher das Geschichtsbild der Leute auch angesprochen hat vielleicht, wie oft kannst du den Zweiten Weltkrieg all seines Kontexts berauben und einfach sagen, hier haben wir ein paar coole Schlachten, die interessant zu spielen sind, bevor sich vielleicht dann doch irgendwie, ich meine, ich bin da immer vorsichtig, weil ich finde, man darf auch oft den Medien, sage ich mal, nicht zu viel anlasten, wofür der Konsument auch Eigenverantwortung hat. Also ich bin immer so von wegen, ich habe aus Battlefield gelernt, der Zweite Weltkrieg ist nicht so schlimm, weil da war der Holocaust nicht drin, dann bist du halt ein Trottel. Aber
Stimmt.
irgendwo hat es halt vielleicht aber doch Auswirkungen. Und wenn sie subtiler sind als das, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, recht oft verlassen sich Entwickler so ein bisschen dabei auch drauf. Und ich muss jetzt betonen, ich will jetzt hier nicht irgendwie live an den Pranger stellen, ich rede hier sehr abstrakt von Entwicklern, verlassen sich ein bisschen drauf, dass, ja, wir zeigen den Zweiten Weltkrieg, aber wir gehen davon aus, die Leute wissen ja schon, was da drumherum passiert ist, dass das schlimm war, das müssen wir ihnen nicht nochmal sagen. Aber dann guckst du dir in die heutige politische Landschaft, na, das ist gar nicht mehr so ein Konsens, dass der Zweite Weltkrieg so schlimm war. Da gibt es auch Leute, die und ständig kommen sie an, ja, ich will auch gerne mal die heldenhaften Deutschen bitte spielen in den Kampagnen. Jetzt werden die Deutschen wieder schlecht dargestellt. Warum darf ich nicht mal einen heroischen deutschen Offizier spielen, der tapfer für sein Vaterland gekämpft hat? Also die Selbstverständlichkeit, dass wir alle von Konsens starten, ja, das war eine Gräueltat, die war schlimm, die ist, finde ich, habe ich das Gefühl, nicht immer mehr so gegeben, wie man denkt. Und dann ist schon
Ja,
die
ich glaube,
Frage.
da das, was Steinwallen vorhin sagte, dass natürlich einige Leute dann schon die Bücher rausholen. Ja, spielst jetzt ein Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg und dann werden die Bücher rausgeholt und dann wirst du damit konfrontiert, was es sozusagen noch gab. Aber für viele Leute, ja, da ist das dann vielleicht nicht der Fall. Und dann kann sich natürlich so ein Bild schon, ja, auch mal einprägen. Und deshalb, ja, ich glaube,
Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Ich wollte vielleicht es mal ein bisschen positiv wenden oder vielleicht einen Weg hinausweisen aus diesem Dilemma, das ich genauso empfinde. In dem Moment, wo Spiele, wie soll ich sagen, ankommen als normales Kulturgut, auch als normales Medium, müssen sie auch damit leben, dass sie der öffentlichen Debatte ausgesetzt sind. Und zwar nicht nur auf so einer Ebene, keine Ahnung, ist das technisch gut, macht das Spiel Spaß, sondern eben auf einer anderen Ebene, nämlich was ist, kommt inhaltlich dabei rüber, was wird dort gezeigt. Das, was wir aus, ja, kennen über Theater, über Bücher, über Filme, dass das im Feuilleton besprochen wird, dass solche Sachen diskutiert wird und nicht nur darüber gesprochen wird, ob jetzt die Visual Effects toll waren, sondern wie ist die Geschichte erzählt worden, was ist der Sinn des Ganzen und so weiter. Damit müssen sich jetzt auch zunehmend, glaube ich, Entwickler und Publisher befassen. Und da gibt's, glaube ich, und das war ja das Thema Gamergate, ein Riesenaufschrei, lasst uns doch unsere Spiele, wir wollen doch einfach nur spielen. Ja, das kann man, ist alles gut, aber in dem Moment, wo Spiele erwachsen werden, was wir ja alle wollen, müssen sie einfach damit leben, dass sie sozusagen dann in die öffentliche Diskussion treten müssen. Und ich glaube, durch diesen Prozess wird dann wieder was bei den Entwicklern, bei den Publishern passieren, dass sie sich überlegen, manche Dinge können wir uns auch so nicht erlauben und dass da vielleicht halt ein innovativer Umgang dann plötzlich auch mit den Themen stattfindet. Ist zumindest meine Hoffnung.
Ich denke, würde ich durchaus so unterschreiben. Man muss ja immer bedenken, dass Spiele noch gerade in der modernen Form, wo sie wirklich realistisch Sachen darstellen können, so viel jünger sind als Filme, genau. Da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis dann wirklich so da haben wir auch nicht so viele Meisterwerke, die sich wirklich auf profunde Weise mit solchen Themen befassen. Es gibt sie halt und es gibt mehr davon als bei Spielen, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sie bei Spielen noch kommen. Und tatsächlich bewegen sich ja auch schon Dinge, gerade jetzt in Deutschland, wo es tatsächlich auch mal Spiele mit Hakenkreuzen zum Beispiel erscheinen dürfen und das auch genutzt wird für, sage ich mal, Spiele mit tieferem, also tieferem Befassen des Themas.
Gutes Beispiel ist ja da Attentat 1942.
Genau.
Und ich glaube, ja, es hört sich immer so blöd an, aber ich glaube, vor 10 Jahren wäre es vielleicht noch undenkbar gewesen, dass so ein Spiel rauskommt. Von daher ist, glaube ich, die Entwicklung schon ziemlich gut. Aber ja, würde mir auch wünschen, dass, weil das Spiel selbst ist ja sehr, sag mal, vom Gameplay her eher nischig.
Ja.
Aber dass sich so dieser Ansatz dann auch mal mehr in, ja, so die Mainstream-Genres dann findet.
Also ich finde auch Attentat 1942, ich habe es auch auf meinem Kanal vorgestellt, ist ja eher so ein, also ich finde es schon fast ein Grenzfall, ob es ein Spiel ist, ist fast so ein sozusagen so eine Mischung aus Dokumentation, interaktiver Film und ein bisschen spielerischen Anteil. Das sind, glaube ich, so, wie soll ich sagen, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber erste Versuche, irgendwie das zu vereinbaren. Ich finde, noch einen interessanten Schritt weiter geht Through the Darkest of Times. Das wurde auf der Gamescom sozusagen in so einer Rohversion schon mal vorgestellt. Erscheint nächstes Jahr. Darf auch mit Hakenkreuz erscheinen. Und da geht es um eine zivile Widerstandsgruppe oder zivile Widerstandsgruppen während des Dritten Reiches in Berlin. Und das ist schon richtig ein Game. Das ist sozusagen roguelike. Man baut sozusagen eine kleine Gruppe auf aus mehreren Leuten. Die haben alle eine unterschiedliche Rolle, haben Fähigkeiten. Und man muss überleben als Widerstandsgruppe irgendwie bis zum Ende des Krieges irgendwie durchhalten. Da geht es nicht darum, irgendwie Hitler zu töten, sondern Plakate zu drucken, Handsets zu verteilen, Gelder zu sammeln. Und zwischendurch passieren halt so Geschichten, wo man dann reagieren muss. Und das macht schon richtig ein Game-Eindruck so, und aber trotzdem auf eine interessante Art und Weise diese sehr ernste Thematik zu vermitteln. Darauf bin ich sehr gespannt. Aber das sind so, in der Tat, ich glaube, das Wichtige ist, ich meine, wir haben ja auch unglaublich schrottige Filme, müssen wir mal sagen, die mit der Geschichte unfassbar umgehen. Ne? Das wird es immer geben. Das sind sozusagen die großen Blockbuster oder sowas. Das wird es auch bei Games immer geben. Aber in dem Moment, wo das erwachsen wird, das Medium, wird es halt sich diversifizieren. Es gibt halt dann Indie-Sachen und künstlerische Sachen, die dann wirklich Kunst sind. Ich würde ja auch nicht jeden Film als Kunst bezeichnen. Aber das ist sozusagen eine Entwicklung, die steht uns, glaube ich, noch bevor. Wir stehen da in der Tat, glaube ich, am Anfang.
Ja, ich frage mich tatsächlich, also ich würde mir eben auch wünschen, dass das so ein bisschen mehr in Mainstream-Spiele noch Einzug hält. Ich frage mich aber tatsächlich, wie weit es vielleicht auch einfach inkompatibel miteinander ist. Quasi, dass ja der Mainstream vielleicht gar keine Lust auf sowas hat und deswegen ist Nischenspiele bleiben müssen, aus Budgetgründen auch, weil du von einem Spiel, das sich seriös mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs befasst, halt auch nicht die Verkaufszahlen eines Battlefield erwarten kannst. Und ich nehme jetzt immer Battlefield, ehrlich gesagt, weil ich keine Ahnung habe von Multiplayer-Shootern und Weltkriegs-Shootern, und das halt der ist, der mir in den Kopf kommt. Soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich hier die ganze Zeit auf Battlefield einbashen. Ich könnte genauso gut Call of Duty sagen oder sonst irgendeinen Weltkriegs-Shooter. Das ist wahrlich nicht mein Genre, wie langfristige Hörer inzwischen wahrscheinlich auch mehr als genug mitbekommen haben. Aber genau, also vielleicht liegt es auch daran. Oder glaubt ihr, dass das lässt sich vereinbaren?
Ich glaube, da kommt noch eine wichtige Sache noch dazu, nämlich die Player Agency. Und dass ein großer Unterschied ist, ob ich mir einen Film ansehe, zum Beispiel vor ein paar Wochen mal wieder den Sophie Scholl-Film gesehen, und ich sitze dann dort als Zuschauer und sehe dann sozusagen die Gräueltaten und werde davon betroffen, fühle mit, und das wirkt dann sehr stark nach. Oder ob ich in die Rolle, und das ist ja leider dann gerade bei Strategiespielen so, dass man eben meistens die Regierung spielt, und dann in diesem Fall würde ich dann als das Böse sozusagen agieren. Und ich glaube, da, oder jetzt als keine Ahnung, in einem Call of Duty-Teil als Wehrmachtsoffizier jetzt plötzlich zu agieren, das hat dann eben nochmal eine ganz andere, ist dann eben nochmal was anderes. Dass dann der Spieler sich in diese Rolle reinversetzen muss oder kann, je nachdem. Ich glaube, es
stimmt.
Ist immer ein Unterschied.
Ich glaube, man darf aber da auch nicht zu eng denken, was sozusagen die Möglichkeiten von Games betrifft. Also ich glaube schon, es ist möglich, so wie an Schindlers Liste auch kommerziell erfolgreich war, ist es vielleicht auch möglich, durch eine spezielle Art über solche Themen zu sprechen. Ich will mal ein vorsichtiges Beispiel eines AAA-Spiels bringen, was vielleicht jetzt sehr merkwürdig klingt, aber das, was vielleicht einen Weg zeigt, wie es gehen könnte, und zwar diese neue Wolfenstein-Reihe, Wolfenstein New Order. Ist natürlich kein History-Game, spielt in so einer alternativen Geschichte in Amerika, wo die Nazis gewonnen haben, gewissermaßen. Aber dennoch behandelt es ja irgendwie sehr ernsthaft diese Themen, wie entsteht eine Diktatur, was hält sie aufrecht, was ist passiert. In der deutschen Version ist das ja irgendwie ganz doof irgendwie rausgeschnitten worden, aber da wird auch der Holocaust thematisiert, Rassismus wird thematisiert und so weiter. Natürlich steht man dann auf der anderen Seite als Spieler, aber klar, bei Schindlers Liste steht man auch als Zuschauer auf der anderen Seite, das ist das sehr logisch. Aber dass sozusagen so ein Game zum Beispiel auf dem Umweg eines eigentlich fiktionalen, einer fiktionalen Geschichte, eines alternativen History-Settings trotzdem sehr erwachsene, sehr ernsthafte Themen irgendwie behandeln kann im Spiel. Das ist für mich ein Beispiel, wo das irgendwie geht auf eine innovative Art und Weise.
Wobei man da dennoch natürlich der Gute ist.
Ja, ja.
Letztendlich.
Klar.
Richtig? Das heißt, da ist, glaube ich, ich kann mir auch sehr gut ein Strategiespiel vorstellen, zum Beispiel, wo man eben nicht Deutschland spielen kann und dann eben dagegen ankämpfen muss. Das ist, glaube ich, für mich ist eher gerade dann als Entwickler das moralische Dilemma, dass ich dem Spieler, dass der Spieler jetzt agiert auf der Seite des Bösen und es nicht sowas ist wie Dungeon Keeper, wo das alles ganz witzig ist, sondern ihr versteht, was ich meine.
Ja, das ist wahrscheinlich unmöglich, ja.
Ja, und da ist dann eben tatsächlich schon so, dass das Spiele, ich finde aber auch selbst wenn du die guten spielst, dann schon eben so ein bisschen zumindest dieses unvollständige Geschichtsbild haben. Du kannst vielleicht irgendwie für die Deutschen spielen, wirst jetzt aber nie damit konfrontiert, dass dir dein Befehlshaber als nächstes sagt, ja, und jetzt geh mal hier drüben ins Ghetto schick all die Unschuldigen in die Züge. Und umgekehrt aber auch, wenn du den Guten spielst, ich meine, der Gute ist jetzt so einfach dahergesagt, aber ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist einer der wenigen Konflikte in der Menschheitsgeschichte, wo man es einigermaßen eindeutig sagen kann, aber dass du halt dann auch auf deinem Vormarsch nie die Überbleibsel dessen entdeckst, dass du nicht mal ein Konzentrationslager befreist, zum Beispiel, wie es ja tatsächlich passiert ist. Teilweise waren ja alliierte Soldaten, die wussten ja selbst nicht alles, was da passiert. Die waren ja schockiert teilweise, als sie dann entdeckt haben, was vor sich ging. Und wenn man dem dann gegenüberstellt, auch das einfach so ein Globalstrategiespiel, wo du halt die Nazis spielen kannst und Hitler ist halt einfach nur eine Ansammlung von Werten, die ein bisschen anders ist als Churchill zum Beispiel. Ich weiß nicht. Also es ist, wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wir werden, glaube ich, nicht unbedingt zu einer Lösung kommen. Nee. Deswegen wollen wir vielleicht mal noch zu ein paar anderen Themen kommen. Oder es sei denn, ihr habt hier noch was hinzuzufügen.
Nee, ich glaube, das haben wir ausführlich, dieses Dilemma.
Ja. Richtig. Dann würde ich nämlich gerne noch zu einer zweiten Facette dessen kommen, die ich eigentlich schon früher machen wollte, aber Steinwall musste ja quasi sofort reinpreschen, direkt in die allerschlimmsten Dornengrenze von Themen hier. Aber eben, es hat ja auch alles sehr viel jetzt, was wir besprochen haben, mit historischer Genauigkeit zu tun. Stellst du die Geschichte vollständig dar oder nicht? Jetzt würde mich interessieren, wie viel Wert ihr da darauf legt und was da für euch wichtig ist. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kingdom Come zum Beispiel auch von sich behauptet, sehr realistisch zu sein, wie genau beäugt ihr das und wo ist für euch die Grenze, wo ihr sagen würdet, okay, das ist jetzt irgendwie albern oder das kaufe ich ihnen ab? Weil es gab ja, glaube ich, noch kein Spiel, das 100% realistisch war.
Nee, das ist ja auch unmöglich. Das ist selbst für Historiker, wenn sie ein historisches Abhandlung schreiben, unmöglich, weil ja, weil sozusagen die Sprache selbst schon begrenzt ist und das Wissen sowieso, ne? Also dessen muss man sich erstmal bewusst sein. Historische Exaktheit ist gar nicht erreichbar. Selbst wenn man es absolut machen wollen würde. Bei Kingdom Come, ja, also ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Spiel ab, von der Einstellung zum Spiel. Da unterscheidet man sich auch. Wenn ein Spiel so wie Kingdom Come selbst nach rausgeht und sagt, historisch authentisch und so, damit haben sie ja durchaus geworben, dann erwartet man natürlich einiges. Und ich glaube zumindest, was das ganze Thema Setting, Aussehen, die Burgen und was weiß ich betrifft, da haben sie auch wirklich Tolles gezeigt und da fühlte man sich wohl. Und da glaube ich, ist es dann auch wichtig, dass man zumindest dem vertraut, dass das wirklich so ist. Und wenn man da irgendwie Abweichungen erkennen würde, wäre man, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Komplexer wird's dann bei solchen Sachen wie Geschichtsbilder, Bild einer Frauenbild und sowas alles. Also, das sind aber häufig Dinge, die man selbst, da hat man einfach selbst, trägt man mit sich irgendwie ein komisches Geschichtsbild rum und da fühlt man sich dann bestätigt oder auch nicht bestätigt und ja, dann hängt's von einem selbst ab, ob man das dann nachrecherchiert, sich darüber Gedanken macht. Also hängt so ein bisschen vom Spiel und, glaube ich, auch von der Kommunikation des Spiels selbst ab, wie ernst man das nimmt.
Ja, und von der Schwerpunktlegung. Zum Beispiel ein gutes Gegenbeispiel zu Kingdom Come ist der dann Assassin's Creed. Wie vorhin gesagt, so macht er wirklich, sag mal, ist er sehr immersive, einladend, die Welt wird sehr stark lebendig, aber in der, sag ich mal, in der ägyptischen Tempelschule sind dann eben Jungs und Mädchen.
Ja. Ja.
Und ich glaube, da ist auch völlig, also ist dann sozusagen gut, dass das Spiel im 21. Jahrhundert gemacht wurde und nicht im, keine Ahnung, 17. Jahrhundert. Und dass man dann sozusagen das positive Weltbild, was wir jetzt haben, dann eben dort reinprojiziert, weil es dem Spiel selbst tut es ja eigentlich nichts zur Sache sozusagen. Während, wie du sagst, Kingdom Come, was sehr stark, sag ich mal, mit der historischen Akkuratheit eben auch wirbt, da würde man dann vielleicht anderes erwarten.
Die haben die Kinder gleich komplett weggelassen aus dem Spiel.
Aber das ist aber ein guter Punkt, weil es ja durchaus viele Spiele gibt, die ein historisches Szenario nutzen und vielleicht auch in mancherlei Hinsicht sich sehr um Genauigkeit bemühen. Hm. Zum Beispiel jetzt vielleicht ein Assassin's Creed im Nachbau der Städte, so wie die Städte optisch ausgesehen haben, aber sich im Allgemeinen relativ wenig Genauigkeit auf die Fahnen schreiben, was du allein schon daran merkst, dass du ein Assassine bist, der die Äpfel von Eden jagt. Ist das bei euch dann, seid ihr der Meinung, so ein Assassin's Creed hat dann breite artistische Freiheit für euch, also gerade auch Steinwall, der du ja Historiker bist, stört dich dann sowas wie in Assassin's Creed? Denkst du, ach, ich wünschte mir, die wären da noch ein bisschen historisch akkurater gewesen? Oder ist das was für dich, wo du sagen kannst, das kann ich für mich einfach als Unterhaltung genießen in einem durchaus coolen Szenario, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es genauer ist, als es ist?
Ja, genau. Also es hängt genau von dem Spiel ab. Und bei Assassin's Creed, also ich bin da total entspannt bei Assassin's Creed. genau, ich freue mich über diese schönen Tempel und ich glaube auch, dass die ziemlich so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Aber alles andere nehme ich als fantastische Geschichte und finde es irgendwie cool, wie dann heldenhaft gekämpft wird auf absurde Art und Weise. Also das sehe ich persönlich ganz locker. Ich kenne aber auch, ich kenne ja die Diskussion in den Communities, so wurde doch in Griechenland nicht gekämpft und wie absurd das ist und so. Also da kann ich mich überhaupt nicht einreihen in diese Debatte. Da hat man irgendwie auch das Genre und das Spiel nicht verstanden. Wenn es aber so ein Spiel ist, sagen wir mal, zum Beispiel in Europa Universalis oder so, das ist natürlich, wenn man losspielt, ab dem Moment ist es ja eigentlich alles Quatsch. Weil es sozusagen jedes Mal alternative Geschichte ist. Es passiert ja jedes Mal was Neues, was anderes und es hat nichts mit der Story zu tun. Aber da sind mir dann zwei Sachen dann doch wichtig. Erstens, der Ausgangspunkt, also da, sag ich mal, werde ich ärgerlich, wenn irgendwie das historische Setting den Möglichkeiten zumindest entsprechend falsch ist. Also zum Beispiel, was ja unglaublich viele Fans von Crusader Kings bis zum letzten DLC aufgeregt hat, dass Köln auf der falschen Rheinseite ist.
Ja.
Ja, das konnte niemand ertragen. Also die Kölner zumindest nicht. So, und solche Sachen, ich finde, gerade die recherchieren das ja auch eigentlich gut. Und das finde ich dann schon wichtig. Und dann halt, wenn so bestimmte Spielmechaniken zumindestens im Bereich des Denkbaren sind, ne, das muss irgendwie gegeben sein bei solchen Spielen. Also, und da gibt's dann so Punkte, die mich dann doch ärgern. Zum Beispiel bei Hearts of Iron. Da kann man tatsächlich halt mit Luxemburg die Welt erobern. Das finden viele cool und ich glaube Paradox.
Das will ich sehen.
Da gibt's schon.
Wie du das schaffst.
Also zumindest in den ersten Patch-Versionen war das möglich. Gibt's auf YouTube auch Videos drüber. Ja. So, das heißt, ich glaube Paradox will das aber. Die wollen halt das so sandboxig haben. Das finde ich wiederum doof. Aber das hängt dann wieder mit dem individuellen, ja, Vorstellung von dem Spiel ab. Also für mich ist es Zweiten Weltkriegsspiel, ist es undenkbar, dass man mit Luxemburg die Welt erobern kann.
Aber das finde ich dann, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe da einen kleinen Unterschied zwischen, wenn sozusagen die Mechaniken Immersion-Breaking sind versus wie die Welt dargestellt
wird. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, das sehe ich auch so, ja.
Weil mich auf jeden Fall das Erste auch viel mehr stört, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich das Gefühl habe, dass die Logistik jetzt total unrealistisch ist und dass ich dann in einem Spiel, wo es dann vielleicht eigentlich um Logistik auch geht, aber dass man dann plötzlich die ganze Welt erobern kann, das stört mich dann auch viel mehr, als wenn jetzt Köln auf der falschen Rheinseite ist.
Also das hat mich auch nicht so sehr gestört, aber viele meiner Zuschauer.
Ja, ich denke, auch da ist es wieder sehr, ich meine, das ist immer so ein Allgemeinplatz, aber sehr spielabhängig. Ich bin da auch in der Regel bereit, so ein Spiel dort abzuholen, wo es mich treffen will, sozusagen. Ja. Also zum Beispiel in einem Assassin's Creed stört es mich jetzt auch nicht, dass halt mein Typ sich durch 20, 30 Leute durchmetzeln kann. Hätte kein historischer Charakter groß gekönnt, wahrscheinlich in der Regel. Während natürlich allein durch seine Spielmechanik so ein Paradox-Spiel schon irgendwie. Ich meine, ist ja eigentlich interessant, weil eine Hardcore-Spielmechanik muss nichts mit Realismus zu tun haben. Dark Souls ist nicht realistisch. Aber in einem Strategiespiel machst du irgendwie diese Assoziation. Wenn es ein tiefes Hardcore-Strategiespiel ist, erwartest du auch, dass sich das, wenn es jetzt nicht gerade Sci-Fi ist, wie Stellaris oder sowas, und selbst da erwarten sich die Sci-Fi-Fans, dass es im Rahmen von dessen, was wir über Sci-Fi wissen, glaubwürdig wirkt. So von wegen, so funktioniert doch hier Wormhole-Travel und sowas, das geht doch nicht anders und was weiß ich. Aber je nach Spiel eben. Aber ich hab schon den Eindruck, dass da teilweise wirklich auch die Ansprüche sehr auseinandergehen. Zum Beispiel bei Battlefield, wieder, ich ziehe oft Battlefield dran, aber ist halt auch gerade erschienen, das Neue. Da gab's ja doch einige Debatten, würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Stört euch das, wenn im Zweiten Weltkrieg dann die Soldaten komische Kriegsbemalung oder sonderbare Prothesen haben? Oder habt ihr kein Problem mit einer, sag ich mal, übertrieben stilisierten Version des Zweiten Weltkriegs?
Ich finde es auf jeden Fall, sag ich mal, vom Künstlerischen her ziemlich interessant. Es ist halt dann letzten Endes vielleicht dann kein wirkliches historisches Spiel, sondern ist sozusagen ein bisschen wie Wolfenstein vielleicht. Es hebt verschiedene Themen auf und schafft sozusagen ein Alternativszenario, wo du durchaus die gleichen Themen behandeln kannst und wo es ähnliche Stories dann letztendlich gibt. Aber ja, es ist halt eine sozusagen künstlerische Interpretation.
Ja, auch da wieder die Erwartung. Ich erwarte von einem Battlefield, ehrlich gesagt, keine authentische Schlachtdarstellung. Aber zum Beispiel, um jetzt mal einen anderen Shooter zu nennen, bei so einem Spiel wie Tannenberg, die ja sozusagen so einen ersten Weltkriegs-Shooter machen wollen, so realistisch wie möglich, auch wenn es natürlich Gameplay-Mechaniken hat, die wieder nicht. Aber da erwarte ich, also da würde das fehl am Platze sein. Da würde ich sagen, nee, das geht nicht. Da kann man jetzt nicht irgendwie so eine Gimmicks reinbauen. Das ist, ja, das ist genau der Punkt. Was ist sozusagen die Genetik des Spiels? Was will es eigentlich und was kommuniziert es, was es will? Ja, Battlefield, ehrlich gesagt, kommuniziert jetzt nicht die große Authentizität, ehrlich gesagt.
Das ist, finde ich aber eben interessant, weil eben einige Leute eben doch der Meinung schienen, dass es das sollte. Ich fand sehr schön die Unterscheidung, die ihr vorher gemacht habt, Spielmechanik versus Ästhetik, wo es dir quasi der Realismus bricht. Und Battlefield hat ja bislang, zumindest was Ästhetik angeht, war es ja eher doch auf der realistischen Seite. Also die Soldaten sahen ungefähr so aus, wie sie halt ausgesehen haben damals. Spielmechanisch ja aber noch nie tatsächlich, weil du ja konntest ja irgendwie auf Flugzeugen reiten, schon in alten Battlefields teilweise, und allerlei Nonsens treiben. Aber anscheinend hat das dann manche Leute weniger gestört als jetzt der ästhetische Bruch, bis zu dem Punkt, dass ja DICE das auch ein bisschen zurückgefahren hat, diesen ästhetischen Bruch. Das fertige Spiel ist ja, soweit ich es mitbekommen habe, nicht, dass ich je groß Battlefield gespielt hätte, ich rede hier wirklich nur aus Dritthandwissen, weniger abgedreht.
Ja, stimmt, das ist interessant, dass du das sagst. Dann hat sozusagen die Reihe selbst mit ihrer eigenen Genetik ein Stück weit gebrochen, und dann muss man natürlich auch mit Widerstand rechnen.
Das ist richtig. Genau, also ich bin da weitgehend tatsächlich bei euch. Ich finde, es ist immer sehr subjektiv. Irgendwie in jedem Spiel wären es andere Dinge, die mich rausreißen würden. Zum Beispiel, ich finde die Darstellung des Mittelalters von Age of Empires finde ich völlig okay so, obwohl ich auch weiß, dass das nicht alles realistisch ist. Aber trotzdem würde ich mir nicht wünschen, dass es jetzt irgendwie mit abgedrehten, comichaften Designs kommt oder sowas. Also würde mich dann wiederum stören, wenn jetzt, sage ich mal, Age of Empires 4, das sie ja gerade entwickeln, mit dem Mittelalter das machen würde, was Battlefield 5 in seinem ersten Trailer mit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Das würde mich stören. Ja. Obwohl ich auch weiß, dass Age of Empires jetzt nie die perfekte realistische Darstellung des Mittelalters war. Aber auch hier wieder, Serien-DNA ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, wie du gesagt hast, Steinwallen. Und ich glaube, das spielt eine ziemlich große Rolle dessen, was du dir eben von einem Spiel erwartest und was nicht. Ich kann da beide Seiten verstehen. Ja. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, wenn halt Battlefield, ich bin Historien-Fan und und wenn Battlefield nicht mehr so aussieht, dass es sich für mich stimmig anfühlt, dann ist es halt nichts mehr für mich. Ich finde, man sollte sich dann vielleicht ein bisschen zurückhalten, damit so wütend auf das Spiel zu werden, wie manche Leute geworden sind. Aber ich finde einfach die Entscheidung zu sagen, okay, und vielleicht auch ein bisschen, das ist natürlich auch schade, ich habe die alten gemocht, jetzt mag ich es nicht mehr, klar ist das doof, das finde ich wiederum auch durchaus legitim.
Ja, das war ja bei Civilization 6 ja auch ein großes Thema eigentlich. Ne? Da gab es doch viele, die Distanz gewahrt haben, weil die Grafik doch ziemlich, naja, zumindest in Richtung Comic so ein bisschen ging.
Ja.
Und da haben sie, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen ausgetestet. Ich glaube, es hat gerade noch so funktioniert. Sie haben die Kurve gekriegt. Bei Total War, wenn man jetzt die neue Kampagnenkarte sich ansieht, ist es ja auch so ein bisschen weg von der ganz realistischen Darstellung. Also zumindest sieht es so ein bisschen bunter aus, habe ich das Gefühl. Bunter, fröhlicher, bisschen comichafter, oder?
Ja, auch da ging es wieder ein bisschen darum, den modernen Blick dann auf das historische Setting zu werfen. Und für uns, sage ich mal, künstlerisch waren da die quasi neuzeitlichen chinesischen Maler eine ganz große Inspiration, die, sagen wir, von 1950 bis jetzt daneben teilweise Landschaftsmalerei, teilweise historische Themen malen. Und das hat so einen ganz phänomenalen Stil, wo dann eben das mit der Tinte und mit diesen wasserfarbenartigen, ja, und diesen Kunststil, der ja zugegebenermaßen sehr modern ist, den wollten wir da so ein bisschen reinbringen, um ja eben zu unterstützen, das ja historisches Setting, aber durch eine durchaus moderne Linse.
Also man kann sagen, was man will, mit diesem Spiel traut traut ihr euch echt was, sowohl vom Setting als auch von der Aufmachung.
Ja, es nach vorne geht.
Ja.
Wie hier nach vorne? Wir haben gesehen, wir reden hier über Geschichte. Es geht immer nur rückwärts. Zurückblicken, Nostalgie, die Vergangenheit ja. hochleben lassen. Ja, also ich finde eben tatsächlich auch, also in der Regel, es wird halt dann nicht jedes Spiel den Geschmack jedes Historienfans treffen. Aber ich denke, das ist halt auch völlig legitim. Bei mir persönlich, ich würde mich eben auch so eben als moderat verordnen. So von wegen. Ich hab's schon ganz gern. Ich finde, oft ist auch die Sache, auch das habt ihr ja vorher schon gesagt, 100% akkurat kann ein Spiel ja gar nicht sein. Auch ein Kingdom Come ist ja in dutzenden Belangen super unrealistisch, wenn du es dir anguckst. Allein, es müsste ja einen schon einen wirklichen echten 24-Stunden-Tagesablauf simulieren, wenn es realistisch sein wollen würde. Und ich finde, oft ist auch einfach, ja, zum einen musst du es mit dem Maßstab messen. Kingdom Come ist nach Gaming-Maßstäben extrem realistisch. Also es macht einfach viele Sachen, allein schon wie Essen und sowas, die andere Rollenspiele überhaupt nicht machen. Und ich finde, das ist dann oft auch, da dann zu sagen, ja, aber es ist nicht perfekt realistisch, deswegen erfüllt es sein eigenes Versprechen nicht, finde ich dann oft irgendwie übertriebene Kritik. Also ja. Klar kann man dann immer sagen, kein Spiel dürfte je versprechen, historisch authentisch zu sein. Aber es gibt halt Abmessungen davon. Und auch ein Paradox-Spiel ist dann realistischer als ein Civilization zum Beispiel. Hm. Es ist nicht 100% realistisch, aber für den Spieler, der eine Erfahrung will, die sich für ihn zumindest realistisch anfühlt, ist es ein wunderbares Spiel. Und das finde ich, ist für mich so ein bisschen eher der relevante Maßstab, als dann immer so jedes Detail abzuklopfen, ob es jetzt genau passt oder nicht.
Ja.
Das war jetzt sehr viel Rambling. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat.
Ja, ich glaube, letztendlich kommt man da auch schnell ins Territorium von, ich sag mal, allgemeiner Franchise, sozusagen, ja, Erwartungen und Ownership von Spielern, wo gerade bei so Spielreihen, selbst wenn es jetzt nicht um historische Authentizität geht, aber es ist ja dann ganz schnell mal, dass man als Fan, ich glaube, es geht ja jedem so, mich eingeschlossen, dass man dann enttäuscht ist mit der Richtung, die eine Serie einschlägt. Und natürlich gerade, wenn dann ein Selling Point der Serie historische Authentizität war, ist dann natürlich ganz schnell so, ah, jetzt ist die Identität der Serie ist gebrochen für mich. Und genau, ich glaube, das Gleiche, wenn gewisse Spielmechaniken zum Beispiel wegfallen würden. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir ein Total War machen würden ohne Echtzeit.
Das wäre toll.
Gott!
Dann wäre für viele Fans, glaube ich.
Scheinbar kick dich hier gleich aus dem Podcast-Recording-Programm.
Okay, red weiter.
Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich glaube, dann ist halt oft, ja, wenn man sozusagen die Fanbasis gewachsen ist mit gewissen Selling Points und dann plötzlich davon abzudrehen, ist natürlich, ja.
Toll ist natürlich, wenn das Highlight dessen, habe ich mal bei Assassin's Creed neulich, war das ein Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe, wenn du historische Genauigkeit erwartest, ohne eine Ahnung zu haben, was historisch genau ist, da hat sich jemand nämlich ereifert, dass du in Assassin's Creed Odyssey gleichgeschlechtliche Beziehungen haben kannst, weil Homosexualität existierte im alten Griechenland ja nicht, wollte dieser Mensch den Leuten erklären. Also teilweise kannst du auch als Entwickler nicht gewinnen, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, genau.
Ja. Es ist natürlich auch noch mal eine Frage, finde ich, die ist jetzt sehr heikel teilweise, aber wie weit eben auch, weil du auch vorher live, du hattest ja auch den Blick durch die moderne Linse erwähnt, wie vielleicht auch unsere eigenen Überzeugungen und Werte den Blick auf Geschichte färben können. Also das, was wir uns vielleicht auch rauspicken an Geschichte, was wir wichtig finden, vielleicht was auch ein Entwickler dann in sein Spiel packt und was nicht, sieht man, finde ich, daran, dass in letzter Zeit halt mehr oder weniger von allen Seiten des politischen Spektrums teilweise Spiele attackiert wurden, dass sie offensichtlich zu sehr auf der anderen Seite des politischen Spektrums stünden. Also Battlefield hat zu viele Frauen zum Beispiel, Kingdom Come hat zu wenig Frauen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Das finde ich ein sehr schwieriges Thema, gerade im Rahmen dessen, dass man es ja oft wirklich nicht einfach perfekt akkurat weiß, weil wir eben Geschichtswissen immer imperfekt ist.
Ja, ich glaube, sag mal, die gute Neuigkeit für mich, da ist auf jeden Fall, dass das Interesse und das, ich sag mal, diese politischen Themen jetzt auch in der Arena der Spiele thematisiert werden, finde ich auf jeden Fall gut, dass man sich sozusagen mit solchen Fragen auseinandersetzt. Aber ja, klar, es wird, glaube ich, immer der Fall sein, dass, und ja, ich meine, das sind dann natürlich auch die Geschmäcker letztendlich verschieden und Leute erwarten von Spielen verschiedene Dinge, ja.
Ich glaube, und insofern, das ist auch eine Normalisierung, ne? Spiele sind Kultur, ein Produkt, und genau wie ein Buch ein Autor hat oder ein Film, Regisseur, Spiele ist vielleicht noch ein bisschen komplexer, weil da vielleicht mehr beteiligt sind und das vielleicht auch mehr Schultern verteilt ist, aber am Ende kommt das immer aus irgendeiner Ecke, so, und aus irgendeiner weltanschaulichen Ecke auch. Und da darf man sich ja nichts, also nichts ist irgendwie neutral, sondern das vermittelt irgendwas, und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu als kluger Rezipient solcher Kulturformen, dass man das erkennt. Und manches gefällt einem nicht. Ich würde auch bestimmte Bücher von bestimmten Autoren oder so tue ich mir nicht an oder bestimmte Filme, weil ich einfach weiß, aus welcher Ecke das kommt. Und so kann man das mit Spielen auch handhaben. Also das ist ein Prozess der Normalisierung, ne? Wer aber von einem
Stimmt.
Spiel sozusagen irgendwie die perfekte Neutralität verlangt oder irgendwie das obermäßig politisch korrekte oder so, das macht alles kaputt, sage ich jetzt mal. Sondern wir müssen einfach den Kreativen auch die Freiheit lassen, das zu machen, was sie machen wollen. Sag ich jetzt mal, und sei
Ja.
es Daniel Wavra oder sei es irgendwie ein BioWare Diversity Schreiber oder so. Also es sind deren Dinger so, und dann hauen sie es raus und dann ist es in der Öffentlichkeit und wir reden drüber und streiten drüber. Das ist doch gut.
Ja, genau wie du vorhin sagtest, dass natürlich Games wollen als, sag ich mal, erwachsenes Medium wahrgenommen werden und dann wird natürlich auch, werden diese Konversationen stattfinden. Und ich persönlich finde es als, ja, bin weit über 30, natürlich ältere Generation von Gamern, ich finde es persönlich super spannend zu sehen, wie sich der heutige Zeitgeist dann auch in den Games niederschlägt. Zwischen, tolles Beispiel für mich, ist jetzt nicht unbedingt historisch, aber ist Boyfriend Dungeon, weiß nicht, ob ihr das kennt,
Nee.
kommt
Doch,
demnächst raus.
ja, sehr
Das
interessantes Spiel.
ist quasi ein Roguelike, wo man ein Roguelike mit Dating-Sim gemischt, wo es letztendlich darum geht, dass alle Waffen sind auch irgendwelche Typen und Mädels und die muss man daten und durch das Daten levelt man die auf
Du
und
datest deine eigenen Waffen,
ja.
die sexy Charaktere, sexy Anime-Charaktere sind.
Ah,
Ja.
okay.
Aber das ist für mich so, ja, einfach neuzeitlicher Pepper-Look auf Games und das finde ich, ja, stark.
Also würdet ihr tatsächlich euch nicht, also ihr würdet sagen, dass Spieleentwickler sich auch nicht bemühen sollten um eine möglichst neutrale Darstellung der Geschichte, die ihre eigenen Ansichten vielleicht ausklammert und sich weitgehend, soweit möglich, an die Fakten hält, sondern man sollte den Kreativen den Raum zum Austoben geben, wie ihr gesagt habt.
Wie wir vorhin schon sagten, so, wenn der Schwerpunkt des Spiels darauf liegt, die historischen Sachverhalte neutral darzustellen, dann ist das auf jeden Fall eine starke Herausforderung und sehr spannend, dann, sag ich mal, ja, zu entwickeln und zu spielen. Aber generell ist es, glaube ich, nicht die primäre Aufgabe von Spielentwicklung.
Ja, da kann ich mich anschließen.
Würde ich durchaus auch zustimmen. Und ich finde auch, wie ihr sagt, ich finde es auch auch hier bin ich wieder ein bisschen gespalten. Ich finde es zum einen auch spannend, dass Spiele zunehmend auch eben hinausgehend nur über ihr Gameplay diskutiert werden, sondern eben auch so mehr über tiefere Inhalte und sowas. Ich finde nur teilweise, wie diese Debatten in der Öffentlichkeit A ablaufen und woran sie sich auch B entzünden, ist teilweise enorm übertrieben.
Ja.
Kingdom Come zum Beispiel wurde vor Release, also noch bevor es irgendwer außerhalb des Entwicklerstudios durchspielen konnte, schon massiv dafür kritisiert, dass es ein sehr politisch gefärbtes Geschichtsbild propagieren wollen würde. Und hinterher, wir haben einen sehr ausgiebigen Report hinterher gemacht, wo wir mit Geschichtsprofessoren gesprochen haben und analysiert haben, wie historisch akkurat das Spiel war. Und wir haben durchaus gefunden, dass es nicht perfekt war, dass es zum Beispiel die Darstellung der fremden Kumanen vielleicht ein bisschen überzogen einseitig und negativ war, aber dass das Spiel auch längst nicht so schlimm war, wie es in manchen Ecken gemacht wurde. Und dass es, also dass du da nicht irgendwie an jeder Ecke, was weiß ich, rechtes Gedankengut dir entgegengeschrien hat. Und umgekehrt finde ich auch wiederum, dann lass die Leute doch Frauen in Battlefield spielen, wenn sie wollen. Also Spiele sind heutzutage ein modernes Medium für ein breites Publikum. Lasst es doch auch ein breites Publikum erreichen und dieses breite Publikum sich auch darin wohlfühlen. Warum muss es dir so viel wegnehmen, wenn eine Spielerin lieber eine weibliche Figur spielt? Ich meine, das müsste doch eigentlich jeder Mann verstehen, denn wir wissen statistisch gesehen, dass Männer ja genauso lieber Männer spielen, überwiegend. Nicht ausschließlich, aber eben überwiegend. Deswegen verstehe ich dann oft nicht, warum das dann dem anderen Geschlecht sozusagen nicht gegönnt werden soll und plötzlich Spiele jetzt kaputt gehen, wenn die ein Privileg kriegen, das wir immer schon hatten. Also allgemein finde ich so oft irgendwie, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, ist so vielleicht meine Aussage dazu, allgemein.
Ja, das finde ich ein guter Punkt und ich glaube, das hängt damit zusammen, also ich sehe das auch so, also wir müssen über diese Sachen sprechen und ich finde, das ist, wie gesagt, ein Prozess des Erwachsenwerdens. Für mich gehört das in die Feuilletons und sowas. Aber was da abgelaufen ist oder was abläuft in den letzten Jahren in dem Bereich, das hat nichts mit einer Auseinandersetzung über Games zu tun, sondern das ist eine Instrumentalisierung für politische Debatten. Also da geht es eigentlich um was ganz anderes. Da geht es sozusagen um eine Polarisierung, die jetzt zunimmt zwischen rechts und links oder so, was wir erleben, zwischen ganz unterschiedlichen Weltanschauungen. Und da wird das quasi rausgeholt, in einen völlig anderen Kontext gehoben und dann wird's halt total schrill. So, und das ist wirklich der falsche Weg. Sondern wir müssen uns sozusagen mit dem Medium selbst erstmal sozusagen mit deren Möglichkeiten und Begrenzungen beschäftigen und dann kann man da gucken, was sagt das Spiel, ist das, was wollen wir das, also ist das richtig, ist das gut, was es sagen will? Das sind die Diskussionen, die wir führen würden, aber nicht auf die Art und Weise, das sehe ich auch so.
Ja. Ich denke doch, dann sind wir uns hier ja auch weitgehend einig, das ist ja fast schon langweilig.
Ja, schrecklich,
ne? Wo sind meine lieben Podcast-Kollegen, die mich immer unterwandern? Michael Graf zum Beispiel, der widerspricht mir ständig in allem. Unverschämt ist das. Gäbe es noch, ich würde auch so allmählich dann zum Ende kommen, oder gäbe es noch ein wichtiges Themenfeld zu historischen Spielen, das wir eurer Meinung nach nicht unbeackert lassen dürfen, bevor wir hier rausgehen?
Ja, ich hätte da noch eins, beziehungsweise um zum Anfang nochmal zurückzukommen, nämlich bezüglich Simulieren von historischen Ereignissen und inwieweit man sozusagen dann durch Games wirklich was lernen kann über bestimmte politische Prozesse, warum ist das und jenes passiert, oder lernen kann über militärische Kampagnen. Um auf meinen Großvater zurückzukommen, liegt mir immer in den Ohren, ob man jetzt die 6. Armee aus Stalingrad denn hätte retten können und ob es da Simulationen dazu gäbe. Ja. Und das ist auch so ganz interessant, weil es mit dem Sandbox-Thema ein bisschen sich beißt. Und auch mit Arbeitskollegen dann immer drüber diskutiert, inwieweit historische Games Sandbox sind und inwieweit sie Simulationen sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass sozusagen, ja, wie Steinwall, wie du vorhin sagtest, ist es jetzt erlaubt, in bestimmten Games mit Luxemburg zu gewinnen. Und verliert das Game ein bisschen an seiner, an seinem Wert oder Gehalt, wenn das möglich ist? Das wäre jetzt so meine Frage mal in den Raum geworfen.
Ja. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei Hearts of Iron, da ist für mich Ende der Fahnenstange. Also wenn ich sozusagen ein Spiel über das Thema Zweiter Weltkrieg, das hat einen begrenzten Zeitraum von 10-12 Jahren, und da ist es ist einfach sozusagen undenkbar, in jeder alternativen Geschichte undenkbar, dass das geht. Und das ist sozusagen für mich die Grenze. Wenn wir, sage ich jetzt mal, Europa Universalis sehen oder so, oder andere, ich will jetzt auch nicht mehr auf Paradox reiten, aber wo es eine Zeitspanne von 400 Jahren ist, oder von mir aus Civilization, wo du tausende Jahre spielst, dann ist es zumindest vorstellbar, dass sowas möglich ist, aus einem kleinen Reich ein riesiges zu machen. Dann ist es wieder okay. Aber ja, da ist für mich sozusagen die Grenze.
Wenn man Games jetzt als Lernplattform betrachtet. Oder ein Subgenre von Games als solches betrachten würde. Würdest du dann aber schon sagen, dass es wichtig ist, dass diese Games eben Simulationen sind? Das heißt, weißt du, wie ich meine?
Naja, das kommt jetzt drauf an. Also wenn ein Spiel, also diese Spiele sind ja nicht als Lernspiele entwickelt worden.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Unterschied. So, wenn, das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, ob Spiele möglicherweise im Unterricht oder sozusagen als Plattform für Lernen eingesetzt werden, dann ist es immer ein sekundärer Schritt. Außer es gibt tatsächlich irgendwann mal, oder es gibt's ja teilweise schon, aber wahrscheinlich nicht gut, aber so richtig Games, die direkt für den Unterricht programmiert sind. Das ist dann vielleicht nochmal was anderes. Aber heute haben wir eine Situation, es gibt einen riesen Games-Markt und es gibt vielleicht ein paar Lehrer, die sich überlegen, kann man nicht daraus was machen für den Unterricht? Und da muss man dann gucken, was kann man, glaube ich, was will man damit eigentlich erreichen im Unterricht? Also welchen Lernprozess will man anschieben? Und ich glaube, da geht zum Beispiel sowas wie Attentat 1942, weil das ist selbst gewissermaßen von Historikern gemacht worden in Tschechien. Also da kann man sich als Lehrer doch verlassen. Das ist top recherchiert, das ist seriös aufbereitet. Das Spiel dauert auch nur 3-4 Stunden, wenn man das durchspielt. Das funktioniert. Es funktioniert, glaube ich, sogar so ein Zuschauermodus wie bei Assassin's Creed, gibt's ja jetzt auch, wo man quasi ohne Story einfach durch die Welt laufen kann. Ich glaube, selbst das hat einen Bildungswert, wenn man über das alte Ägypten spricht und einfach mal in so eine Stadt nach Alexandria gehen kann. Das funktioniert auch. Aber wo diese anderen, komplexeren, großen Spiele, da ist für mich, glaube ich, die Grenze erreicht, was man dann sinnvoll zum, richtig bewusst zum Lernen einsetzen kann. Das läuft dann immer noch auf so einer individuellen Ebene. Das sind ja auch Sachen, wo man sich Stunden, hunderte Stunden lang mit beschäftigen muss. Das geht ja ernsthaft auch gar nicht in einem systematischen Zusammenhang.
Das stimmt. Zum Teil ist ja auch, finde ich, so, dass auch einfach die Bedürfnisse eines Spiels den Bedürfnissen eines Lehrmaterials ein bisschen entgegenstehen, weil das Lehrmaterial will dich ja zu einer festen Information, einer Schlussfolgerung führen, während das Paradoxspiel, wenn immer feststünde, dass der Zweite Weltkrieg immer so ausgeht wie in echt, dann wären die ja nie so erfolgreich geworden wie jetzt. Dann spielst du es einmal durch und dann war's das. Tatsächlich bin ich auch jemand, dieses Sandboxe von wegen mit Luxemburg die Welt erobern, fände ich geil. Da bin ich ganz anderer Meinung als du.
Endlich
mich stören
mal.
aber wir haben alle unsere eigenen Ärgernisse. Mich stören andere Sachen und auch das ist wieder voll Teil der Freiheit des Spielkonzepts. Aber bei Civilization geht's mir total auf den Keks, dass ich irgendwie schon Panzer haben kann. Ich bin aber noch Barbarossa erstens in Ritterrüstung, fahre mit deutschen Weltkriegspanzern rum und neben mir als Nachbarland ist Königin Kleopatra, die mich mit Bogenschützen angreift. Das ist also ich mag Civilization sehr gerne, aber da ist es für mich manchmal schon ein bisschen zu viel Sandbox. Ich mag so die Sandbox eines Total War zum Beispiel auch, wo ich sagen kann, ja, ich kann auch die Parther spielen und Rom erobern. Aber ich bin immer noch die historisch akkuraten Parther und meine Gegner sind ungefähr da, wo sie in der Geschichte auch sein sollten und wer sie sein sollten. Und ich bin halt nicht Friedrich Barbarossa mit Panzern.
Aber das war doch schon immer der Reiz von Civilization, dieser Widerspruch. Also das ist für mich DNA dieser Serie, dass das geht.
Für mich ist der Reiz, eine Zivilisation durch die komplette Weltgeschichte zu führen. Aber ich fänd's cool, wenn sich dabei die Welt ein bisschen glaubwürdiger mitentwickeln würde. Mhm. Also, dass dann der Anführer immer einer ist, der gerade zu meiner aktuellen Ära passt, zum Beispiel. Ich glaube, dass ich auch mit Bismarck in der Steinzeit rumgondle oder sowas. Und ich spreche niemandem ab, der sagt, natürlich, Civilization ist doch gerade als Gandhi eine Atombombe zu werfen auf Montezuma oder sowas, ist doch gerade der Punkt. Aber das war so immer ein bisschen was, wo ich so fand, da würde ich mir fast schon ein bisschen mehr historische Genauigkeit wünschen.
Ja, ich habe vorhin groß rausbesaunt, dass es mich nicht stört, dass Köln auf der falschen Rheinseite liegt, aber bei Civilization, ja, ist es für mich auch immer schwierig mit Random Maps und die Goten sind plötzlich benachbart mit, keine Ahnung, USA oder so.
Das ist interessant, weil ich habe früher bei Civilization 2, also ich spiele das seit dem ersten Teil, Civilization, also seit wirklich Civ 1 spiele ich. Und da habe früher immer bei Civ 1 und Civ 2 immer mir sofort die Weltkarte irgendwie geladen, ne? Und habe das gespielt. Und ich weiß nicht, irgendwann kam bei mir irgendwie so ein Knacks und seitdem habe ich nie mehr mit Weltkarte gespielt, sondern für mich ist dann das Tolle an Civilization dieses ganz Sandboxige, dieses offene, neue Welt zu entdecken. Das ist der große Reiz für mich. Das ist zum Beispiel das genaue Gegenteil dann zu den Erwartungen, die ich an Paradox Games habe. Aber so bunt ist die Welt.
Das ist ja wunderbar. Dann haben wir jetzt endlich mal zum Abschluss hier noch einen schönen Zwist quasi, dass wir jetzt nicht irgendwie in langweiliger Harmonie auseinandergehen müssen, ja, sehr gut. Sondern ihr habt jetzt eine Wahl, liebe Zuhörer. Wenn ihr Steinwallens Meinung seid und die ist falsch, dann könnt ihr jetzt auf seinen YouTube-Kanal gehen und da viel mehr von seiner Meinung hören. Steinwallen auf YouTube. Wie man es spricht, Wall, wie die Mauer eben 2L, da gibt's haufenweise Material zu historischen Spielen, Let's Plays, dergleichen mehr, sehr viel Paradox. Gerade spielst du, glaube ich, Aggressors, das Rome. Wie heißt es mal? Aggressors Ancient Rome, wenn ich mich recht
erinnere. Ja, das ist ein ganz großartiges Indie-Spiel von einem polnischen Entwickler, glaube ich. Da können sich die Großen mal richtig was abgucken, muss ich mal sagen.
Und wenn ihr Lives Meinung seid, dann könnt ihr jetzt vielleicht irgendwie mal auf Steam schauen, welche Total War Spiele ihr noch nicht habt oder einfach mal die nochmal spielen, die ihr schon habt, denn es ist eine famose Serie und ihr macht eigentlich mit den wenigsten Teilen irgendwas falsch. Und wenn ihr meiner Meinung seid, dann könnt ihr vielleicht auf GameStar.de ein Plus-Abo abschließen, dann kriegt ihr noch viel mehr von meiner Meinung, denn jede zweite Podcast-Folge ist Plus-exklusiv. Außerdem gibt's dort unter anderem den Report über die historische Genauigkeit von Kingdom Come, den ich vorher erwähnt habe, und noch allerlei mehr interessante Inhalte. Das heißt, ihr steht quasi an einer Kreuzung, liebe Zuhörer, und habt jetzt drei tolle Wege, die ihr einschlagen könnt, um mehr von uns allen wunderbaren Menschen hier zu bekommen. Wenn ihr noch ein Schlusswort habt, könnt ihr es nun noch einwerfen. Ansonsten würde ich mich nämlich bedanken und verabschieden, aber ich will euch nicht über den Mund fahren.
Das kann man, glaube ich, nicht mehr toppen, deswegen sage ich jetzt einfach nur Dankeschön.
Ja, genau. Auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch bei euch beiden für das interessante Gespräch und hoffe, man wird euch beide auch nochmal bei uns im Podcast hören, früher oder später. Genau, und ich glaube, damit, wir sind heute zu relativ wenigen Schlussfolgerungen tatsächlich gekommen. Immer nur, ja, wir können irgendwie beide Seiten nachvollziehen, aber immerhin jetzt am Ende haben wir euch eine knallharte Entscheidung abverlangt. Das heißt, wir treffen keine, aber ihr müsst welche treffen. So machen wir das hier im GameStar Podcast. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.